Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir schauen heute nach Polen, wo die rechtskonservative PiS-Regierung den Sexualkundeunterricht verbietet. Sie befürchtet nämlich, sexuelle Aufklärung demoralisiert unsere Kinder und sorgt für mehr sexuelle Übergriffe. Als erstes heißt es heute in Campus und Karriere aber, gemeinsam für ein besseres Internet. Denn heute ist Safer Internet Day. Der wird jedes Jahr von der Europäischen Kommission veranstaltet und will für einen guten Umgang mit dem Internet sensibilisieren. Dazu hören wir gleich jemanden, der diesen Job täglich erledigt. Sie hören Campus und Karriere. Am Mikrofon begrüßt Sie Helene Nikita Schreiner. Hallo.
Fake, fake, disgusting news.
Fake news. You are fake news.
Sie haben ihn wahrscheinlich erkannt, das war natürlich US-Präsident Donald Trump, der den Begriff Fake News wie kein anderer geprägt hat. Trump meint damit eher kritische Berichterstattungen gegen ihn, aber Falschmeldungen gibt es ja tatsächlich im Internet. Und die werden häufig dazu genutzt, um gegen Minderheiten oder auch gegen aktuelle politische Themen Stimmung zu machen. Wie unterscheidet man eigentlich Fake News von Fakten? Das können Schülerinnen und Schüler von den Lie-Detectors lernen. Das sind Journalisten und Journalistinnen, die ehrenamtlich Kurse an Schulen geben. Manfred Götzke hat eine Schulklasse in Berlin auf der Suche nach der Wahrheit begleitet.
Was sind denn Fake News? Können wir mal so ein bisschen zusammentragen?
Projektstunde am Manfred-von-Ardenne-Gymnasium in Berlin. Am Lehrerpult sitzt heute der Radiojournalist Timo Stukenberg. Er will die 15-jährigen Schülerinnen und Schüler für die kritische Auseinandersetzung mit Meldungen aus dem Netz sensibilisieren. Sie sollen lernen, Fakten von Fake News zu unterscheiden.
Ich zeige euch jetzt Beispiele für Nachrichten. Das ist die Whopper-Zahnpasta von Burger King.
Stukenberg zeigt den Jugendlichen eine Meldung über eine neue Zahnpasta mit Burgergeschmack. Richtig oder falsch?
Burger King Zahnpasta?
Hier ist die Mehrheit sich einig, Fake.
Okay, nächstes Beispiel. Es gibt für geflüchtete Menschen 700 Euro Weihnachtsgeld.
Eine Falschmeldung, die 2018 in rechten Kreisen kursierte und viel geteilt wurde. Auch hier im Klassenzimmer sind die meisten sicher. Die Meldung ist wahr.
An der Stelle, ganz wichtig, alle Beispiele sind Fake.
Stukenberg engagiert sich für die Organisation Lie Detectors. Deren Ziel? Schülerinnen und Schüler sollen lernen, kritisch zu hinterfragen, was sie bei Instagram, TikTok und Co. zu sehen bekommen. 90 Minuten lang arbeitet er heute mit den Schülern zusammen. Es dürften die einzigen 90 Minuten Medienunterricht in diesem Schuljahr sein. Denn Medienkunde spielt in Deutschlands Schulen kaum eine Rolle. Zwar hat die Kultusministerkonferenz schon vor 3 Jahren eine Strategie zur Bildung in der digitalen Welt beschlossen, doch die sieht lediglich bestimmte Kompetenzen vor. Ein verpflichtendes Schulfach gibt es lediglich in Mecklenburg-Vorpommern. In allen anderen Bundesländern soll Medienkunde fächerübergreifend unterrichtet werden. Das Problem? Sehr oft findet das Thema dann einfach gar nicht statt, meint Juliane von Reppert-Bismarck, Gründerin von Lie Detectors. Seit 2 Jahren schickt ihre NGO Journalistinnen und Journalisten zu Unterrichtsbesuchen. Die Erfahrungen in den unterschiedlichen Klassen seien sehr ähnlich.
Es gibt kaum ein Klassenzimmer, in dem nicht mindestens 1 oder 2 Kinder auf eine Falschmeldung hereinfallen. Und das unterscheidet auch nicht zwischen unterschiedlichen Schulformen.
Die Erziehungswissenschaftlerin Heike Schaumburg wundert das nicht. Sie ist Co-Autorin der ICILS-Studie von 2018. Eine Art PISA-Studie für digitale Kompetenzen von Achtklässlern. Die deutschen Schüler liegen zwar im Mittelfeld, schaut man aber genau hin, seien die Ergebnisse besorgniserregend.
Wir haben 30% der Schülerinnen und Schüler, die eben nur diese Kompetenzstufen 1 und 2 geschafft haben. Sie können eben wirklich nur sehr grundlegend das Internet nutzen. Sie brauchen für viele Dinge dann eben auch noch Hilfe.
Ein Großteil dieser Schüler drohe abgehängt zu werden, sagt Schaumburg. Zum einen beruflich. Schließlich wird in den meisten Berufen heute eine gewisse Digitalkompetenz vorausgesetzt.
Was ich fast noch bedeutsamer finde, ist so, gesellschaftliche Informationen werden rezipiert über das Internet. Und wenn man da nicht in der Lage ist, überhaupt erstmal Informationen zu lokalisieren, geschweige denn die zu bewerten, wird man einerseits sehr leicht natürlich Opfer von allen möglichen Fake News und Stimmenfang. Das kann unsere Gesellschaft nicht wollen. Leute, die sich über Medien nicht selber informieren können, drohen immer weiter medial und auch gesellschaftlich dann abgehängt zu werden.
Wie stark diese mediale Spaltung fortgeschritten ist, hat Ende 2019 die Shell-Jugendstudie gezeigt, die der Bildungswissenschaftler Klaus Horelmann leitet. Viele 12- bis 25-Jährige sitzen demnach populistischen Mythen auf. Mehr als 50% der Jugendlichen glauben etwa, die Regierung verschweige ihnen die Wahrheit. Dass sich viele Jugendliche manipulieren lassen, hängt für Horelmann auch mit einer mangelhaften Medienbildung zusammen. Er fordert, genau wie Erziehungswissenschaftlerin Schaumburg, Medienbildung als reguläres Pflichtfach.
Meiner Ansicht nach ist ein systematisches Training in der Schule und wahrscheinlich schon im Kindergarten unbedingt notwendig. Und ich finde es nicht richtig, dass die Kultusministerkonferenz plädiert dafür, das zu tun, aber in die einzelnen schon bestehenden Fächer das nur hineinlegen will. Das sollten wir auch tun, aber ich glaube, das reicht nicht.
Wer medial hinterherhängt, dem droht manchmal auch der gesellschaftliche Ausschluss. Deswegen werden immer wieder Rufe nach einem Schulfach wie Medienkunde laut, wo man dann mehr Zeit hat als nur 90 Minuten im Jahr. Und auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich heute für mehr Medienbildung an Schulen ausgesprochen. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrkräfte. Und genau deswegen, nämlich um Jugendliche und auch Erwachsene im Umgang mit Medien zu sensibilisieren und sie auf die positiven sowie negativen Folgen der Internetnutzung aufmerksam zu machen, veranstaltet die EU-Kommission seit mehreren Jahren den Safer Internet Day. Der ist heute und hat dieses Jahr einen Schwerpunkt: Idole im Netz, Influencer und Meinungsmacht. Wie bewegen wir uns also sicher und gut im Internet? Was machen wir richtig und was machen wir leider immer noch falsch? Das weiß Tobias Frischholz. Er ist medienpädagogischer Berater für digitale Bildung und Leitung des Medienzentrums in Dachau. Außerdem ist er Lehrer und hat dadurch einen besonderen Einblick in das Mediennutzungsverhalten von jungen Menschen. Deswegen wollte ich von ihm wissen, welchen Ansatz empfehlen Sie eigentlich, um Schülerinnen und Schülern einen richtigen Umgang mit den Medien beizubringen?
Ich sehe es auf der einen Seite schon richtig, dass hier auch ein Fach gefordert wird, aber ich finde es eigentlich noch viel wichtiger, dass wir diese Medienkompetenzvermittlung in jedes Unterrichtsfach einbauen. Also das darf nicht irgendwie isoliert in einem Fach stattfinden, sondern das sollte in jedem Fach eigentlich als Unterrichtsprinzip und als Methode mit verortet werden, dass wir diese Kompetenzen fördern. Da braucht es natürlich auch einiges an Fortbildung für die Lehrkräfte, aber wir müssen mit den Medien, die zum Alltag der Schülerinnen und Schüler gehören, wir müssen mit diesen Medien im Unterricht arbeiten. Und dann vermitteln wir damit auch gleichzeitig Medienkompetenz, verantwortungsbewusstes Handeln damit und auch eine gewisse Medienkritik.
Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben aber 22% der 12- bis 17-Jährigen, also das wären ja dann auch genau Schüler und Schülerinnen von Ihnen, einen problematischen Medienkonsum. Also die wissen wahrscheinlich noch gar nicht, wie man überhaupt mit Medien umgeht. Und meine Frage ist jetzt auch an Sie, was bedeutet das überhaupt, also problematischer Medienkonsum? Bedeutet das, es ist zu viel, zu wenig, ist es zu ernsthafter Konsum oder zu exklusiver Konsum?
Also wenn von problematischem Konsum gesprochen wird, dann denke ich, ist immer der Konsum gemeint, der eben zu viel ist, wahrscheinlich nicht weniger zu wenig. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, was ist zu viel? Wo sind hier irgendwelche Grenzen? Ich denke, es ist auch ganz entscheidend, was gemacht wird, weil eigentlich ist nicht das Medium entscheidend, ob das jetzt ein Smartphone ist oder ein Buch ist, ob das der Fernseher ist oder der Radio. Sondern ich denke, viel wichtiger ist statt des Mediums, was ist der Inhalt, der hier konsumiert wird. Also ich kann 3 Stunden Clash of Clans spielen und dann kann man das vielleicht als bedenklich ansehen. Ich kann aber auch 3 Stunden mit einem digitalen Medium etwas lesen, etwas erstellen, etwas vertonen, produktiv werden, etwas Neues dazulernen. Und ich denke, das macht schon einen großen Unterschied aus, auch in der Bewertung, was ist zu viel.
Um diese Vermischung der digitalen und der analogen Welt ein bisschen besser zu durchdringen, gibt es ja den Safer Internet Day, der in diesem Jahr einen Schwerpunkt setzt. Und der heißt Idole im Netz, Influencer und Meinungsmacht. Dazu gibt es dann im Programm unter anderem Workshops wie viel Influencer steckt in dir? Im Ursprung war es ja so, Influencer haben zum Beispiel Handtaschen oder andere Dinge in die Kamera gehalten und ordentlich Werbung gemacht. Heute wenden sich aber auch viele von ihnen Sinnhafterem zu. Da ist zum Beispiel der YouTuber Rezo ein gutes Stichwort. Da wird ja dann schon ein gewisser Beitrag zur politischen Bildung geleistet, dem Jugendliche wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bedeutung zuwenden als der Bildungsarbeit in Schulen. Wie könnten Schulen das für sich nutzen?
Ich gebe Ihnen da vollkommen recht, dass es hier zum einen schon mal eine ganz positive Bewegung gibt an Influencern. Das zeigt auch, dass das Netz eigentlich auch zu mehr Partizipationsfähigkeit oder mehr Partizipationsfähigkeit auch ermöglicht, mehr Demokratiebeteiligung. Das ist eigentlich ein super Schritt. Dass diese Kanäle jetzt Jugendliche ansprechen, verwundert nicht, wenn man natürlich die althergebrachten Medien sich anschaut, wie dröge die teilweise sein können, wie trocken die sein können. Und es ist einfach alles kürzer, schneller geschnitten, auf den Punkt gebracht mit einer modernen Sprache. Und den Beitrag, den Schule leisten kann, denke ich, dass man sich solche Formate auch ansieht. Und mit Ansehen meine ich, dass man im Unterricht solche Formate auch aktiv nutzt in der Bearbeitung eines Themas. Also ich kann natürlich im Deutschunterricht beispielsweise ein Erklärvideo machen oder ich bringe ein literarisches Stück zum Beispiel mit Alltagssprache der Schüler in die Neuzeit und benutze dieses Medium, dass sie eben selbst Filme drehen und schneiden und durchaus auch mal wie diese Influencer ihre Message eben kommunizieren. Ja. Und ich denke, wenn wir diese Art von Kommunikationsform auch im Unterricht verwenden, dann lernen die Schüler auch mehrere Dinge dabei. Sie lernen zum Beispiel, wie aufwendig es ist, so etwas zu erstellen. Da wird dann wahrscheinlich kein Fünftklässler mehr sagen, mein Traumwunsch ist, YouTuber zu werden, weil man merkt, dass das für eine knochenharte Arbeit auch ist. Sie werden auch merken, dass man damit natürlich auch falsche Informationen vermitteln kann. Also wenn ich im Unterricht Fake News behandeln möchte, dann lasse ich am allerliebsten meine Schüler auch Fake News erstellen, zum Beispiel auch in Videoform, damit sie auch merken, wie leicht das eigentlich ist, hier Lügen zu verbreiten. Umgekehrt dann natürlich ist es auch sinnvoll, dann dadurch zu lernen, wie kann ich denn diese falschen Meldungen auch enttarnen wieder. Und auch durch diese Erstellung von solchen Videos lernt man natürlich auch, medienkritischer zu sehen. Also ich denke, da kann Schule eigentlich einen ganz guten Beitrag leisten. Und das muss jetzt nicht unbedingt im Fach Deutsch sein. Das kann eigentlich in jedem Fach sein, wo Inhalte vermittelt werden. Also eigentlich überall.
Das sagt Tobias Frischholz. Er ist medienpädagogischer Berater für Bildung und Lehrer. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.
Fridays for Future-Bewegung verweist immer wieder auf die Erkenntnisse der Wissenschaft. Heißt also, die Wissenschaft liefert das Wissen. Aber reicht das oder muss da mehr kommen? An der TU Berlin hat eine Hochschulgruppe der Bewegung zusammen mit Forscherinnen und Forschern der Uni im vergangenen Semester die Ringvorlesung TU Berlin for Future organisiert. Vorlesungsreihen von Studierenden sind ja mal mehr und mal weniger erfolgreich. Diese hat aber eingeschlagen und musste sogar in einen größeren Hörsaal verlegt werden. Dort gab es dann Vorlesungen über die Wegwerfkultur, Greenwashing und nachhaltigen Konsum. Gestern ging die Veranstaltungsreihe zu Ende. Ralf Hutter war dabei.
Wir saßen hier jetzt ein Semester ganz bequem auf unseren Vorlesungsstühlen und haben uns mehr oder weniger inspirieren lassen von all diesen tollen Vorträgen.
Viola Muster vom Fachgebiet Arbeitslehre, Ökonomie und nachhaltiger Konsum der Technischen Universität Berlin steht in einem großen Hörsaal und führt in eine besondere Abschlussveranstaltung einer besonderen Vorlesung ein. Ein Semester lang haben TU-Profs Vorträge zu ihrem jeweiligen Fachgebiet gehalten, um zu zeigen, wie technische Disziplinen zu einer umweltverträglicheren Gesellschaft beitragen können.
Aber wie kommen wir denn jetzt von diesem Wissen zum Handeln?
Die Vortragsreihe wurde zusammen mit der Hochschulgruppe der Bewegung Fridays for Future organisiert. An der TU hat die Klimaschutzbewegung in letzter Zeit einiges bewirkt. Die Professorin Martina Schäfer, Geschäftsführerin des Zentrums Technik und Gesellschaft der TU, äußert dennoch Kritik.
Warum erst jetzt? Das muss man sich, glaube ich, schon fragen lassen. Warum braucht es Studierende, die das anmahnen?
Schäfer ist Aktivistin bei Scientists for Future und kritisiert auch die vorherrschenden Kriterien für einen guten wissenschaftlichen Ruf. Der begründe sich immer noch vor allem auf Veröffentlichungen in einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften, beklagt sie. Die Soziologin und Biologin verlangt angesichts der Anforderungen der Gesellschaft an die Wissenschaft einerseits mehr fächerübergreifende Forschung und andererseits eine Diskussion über die Kriterien wissenschaftlicher Qualität. Ihr geht es auch um Anwendungsforschung, um die Frage, was ist nötig?
Also ich sitze jede Woche mindestens 2-3 Mal an verschiedenen Projekten mit Akteuren aus der Praxis zusammen, um eben genauer herauszubekommen, was braucht ihr denn und was habt ihr selber für Wissen, beizutragen, damit wir eben wirklich zu Lösungen kommen.
Professor Ortwin Renn befürwortet ebenfalls Kooperationen von Wissenschaft und Gesellschaft. Der Technik- und Umweltsoziologe ist Vorsitzender des Kuratoriums der TU und sagt, dass Forschung natürlich erstmal Wissen für Transformationen bereitstellen muss. Damit sei es aber noch nicht getan.
Die zweite Aufgabe der Wissenschaft, so zu forschen, dass dieser Transformationsprozess möglichst sozialverträglich, möglichst ökologisch verträglich, auch möglichst ökonomisch verträglich vorangebracht werden kann.
Mit anderen Worten, Wissenschaft stellt Wissen bereit, aber auch das Rüstzeug, um dieses Wissen nachhaltig anzuwenden. Als aus dem altersmäßig sehr gemischten Publikum gefordert wird, die TU solle nicht mit klimaschädlichen Firmen zusammenarbeiten, widerspricht Renn. Er findet, dass Unis eine katalytische Funktion haben, also Firmen neue Wege aufzeigen sollten. Es ging in der Diskussion also immer wieder auch um die TU selbst. Präsident Christian Thomsen war entsprechend gefordert. Immerhin, in einem großen Projekt vieler Uni-Abteilungen wurden kürzlich 1000 Maßnahmen für den alten TU-Campus im Stadtteil Charlottenburg vorgeschlagen.
Das heißt, wir wissen genau, welche Maßnahmen wir auf dem TU-Campus machen müssen, um unseren CO2-Ausstoß um 21% zu reduzieren.
Die Finanzierung durch die Landesregierung stehe schon fast, berichtete der TU-Präsident. Er habe mit ihr auch über die Erklärung der 440 TU-Angestellten gesprochen, die im September gefordert hatten, dass bei Dienstreisen die Bahn bevorzugt wird. Das Land Berlin schreibe für Dienstreisen das billigste Verkehrsmittel vor und warte vor einer Änderung auf eine entsprechende Vorlage des Bundes, erklärte Thomsen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Der Physiker nimmt den Klimawandel so ernst, dass er im Sommer bei einer Demonstration von Fridays for Future eine Rede gehalten hat. Er sieht bei sich eine besondere Verantwortung.
Weil Universität frei ist, erfinderisch ist, ohne Randbedingungen oft agiert in vielen Bereichen. Deshalb ist Uni gut dafür.
Die abgelaufene Ringvorlesung gilt als großer Erfolg. Wöchentlich kamen rund 500 Menschen, auch von außerhalb der Universität, sodass in einen größeren Hörsaal gewechselt werden musste. Im Wintersemester soll es weitergehen.
Deutschlandfunk, Sie hören Campus und Karriere und jetzt geht es um den Sexualkundeunterricht.
Campus und Karriere, international.
Bei uns ist der Sexualkundeunterricht selbstverständlich. In Polen ist er zwar nicht direkt illegal, aber die Ausnahme. Denn die rechtskonservative PiS-Regierung hält die Aufklärung über Sex, Verhütung und Selbstbefriedigung für demoralisierend und fürchtet eine Übersexualisierung von Kindern und Jugendlichen. Deswegen streichen viele Schulen die sexuelle Aufklärung von ihren Lehrplänen aus Angst. Einige kleine Vereine halten dagegen und organisieren Sexualkunde für Schüler und Schülerinnen außerhalb des Lehrplans. Ein Beitrag von Florian Kellermann.
Marjana Wilk bemühte sich immer wieder, dass sie in Schulen auftreten kann. Die Soziologin hat den Verein Victoria gegründet, der Frauen hilft. Und dazu gehört für sie auch die Aufklärung über Sex. Aber die Schulen haben immer größere Angst, dass sie von der Regierung dafür gerüffelt werden, dafür, dass wir der Klasse etwas Unanständiges sagen könnten. Der Druck geht auch von den Eltern aus. In den Klassen meiner Kinder haben die Eltern den Ton angegeben, die gegen jede Form von Sexualkunde sind. Der Verein von Marzena Wilk ist im konservativsten Teil von Polen aktiv, in Rzeszów im Karpatenvorland. Hier gibt es praktisch keine sexuelle Aufklärung in der Schule, weil der Lehrplan sie nicht vorsieht. Denn die rechtskonservative Regierungspartei PiS meint, Sexualkunde trage nur dazu bei, dass junge Polen zu früh Geschlechtsverkehr hätten. Nur wenige Vereine wie der von Marzena Wilk stemmen sich dagegen. Und einige Großstädte, die nicht von der PiS regiert werden. Dazu gehören Warschau und Danzig. Sie bieten Sexualkundeunterricht an, auf freiwilliger Basis, wie der stellvertretende Danziger Bürgermeister Piotr Kowalczuk gegenüber dem öffentlichen Fernsehen TVP betonte. Die Eltern können sich mit dem Programm vertraut machen und es beurteilen. Nur wenn sie ihr Einverständnis erklären, können die Schüler teilnehmen. Die Eltern müssen entscheiden, ob das etwas ist, was ihre Kinder wissen sollten. Das Programm der Stadt Danzig klärt die jungen Menschen unter anderem darüber auf, wie sie sich beim Sex vor Krankheiten schützen und wie sie verhüten können. Dabei stellt es alle Arten von sexuellen Orientierungen bewusst auf eine Stufe. Für konservative Kreise in der Ostseestadt ein Skandal. Die Bürgerinitiative Verantwortungsbewusstes Danzig veranstaltet seit Anfang Februar öffentliche Proteste gegen den Sexualkundeunterricht. Marek Skiba, einer der Köpfe von Verantwortungsbewusstes Danzig, erklärte: Dieses Projekt sexualisiert die Danziger Kinder und demoralisiert sie. Dahinter steckt diese Gender-Ideologie. Die Folge ist, dass Familien auseinanderfallen, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zerstört wird. Und dass es immer mehr Sexualverbrechen gibt. Und so sind nun die Regierungsbeauftragten für Bildung in verschiedenen Bezirken aktiv geworden. Die Beauftragte für Pommern, also auch Danzig, beginnt in dieser Woche mit einer Kontrolle, ob der Sexualkundeunterricht in der Stadt rechtmäßig ist. Die Beauftragte für den Bezirk Kleinpolen, Barbara Nowak, obwohl gar nicht zuständig, hat darauf schon eine Antwort gegeben. Dem Internet-Fernsehkanal W Polsce PL sagte sie: In diesem Programm geht es darum, dass die Kinder schon im frühesten Alter lernen sollen, Befriedigung aus ihrer Sexualität zu ziehen, auch daraus sich selbst zu berühren. Es wird betont, dass es egal ist, ob Sexualität in einer Beziehung geschieht oder außerhalb einer Beziehung oder allein. Das sind Dinge, die gegen das Gesetz verstoßen. Die Aussagen von Barbara Nowak sorgten für einen Skandal in Polen. Die linksliberale Zeitung Gazeta Wyborcza spitzte sie zur These zu, die Bildungsbeauftragte wolle Selbstbefriedigung verbieten. Auch wenn das so nicht stimmt, sind Sexualwissenschaftler und Aktivisten entsetzt darüber, dass sexuelle Aufklärung sogar verboten werden könnte. Marzena Wilk: Viele junge Leute wissen nicht einmal, dass es Geschlechtskrankheiten gibt. Deshalb verbreiten sie sich so stark in Polen. Statt das Problem anzugehen, wird so getan, als interessierten sich junge Polen gar nicht für Sex.
Immer mehr Eltern lassen ihre Grundschulkinder nachmittags betreuen. Das hat eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft herausgefunden. Die Zahl der Kinder, die eine Ganztagsschule besuchen, hat sich demnach zwischen 2007 und 2017 fast verdoppelt. Am meisten werden Betreuungsangebote von den Eltern in Hamburg genutzt. Da liegt die Quote bei 98%. Besonders häufig nutzen Familien die Angebote, in denen beide Elternteile arbeiten, in denen Arbeitslosengeld II bezogen wird. Oder auch Familien mit Migrationshintergrund. Aber auf der anderen Seite fehlen bundesweit immer noch 209.000 Plätze in der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Und mit diesen Zahlen verabschiedet sich Campus und Karriere für heute. Ich bin Helene Nikita Schreiner und hier folgt nach den Nachrichten Corso, Kunst und Pop, die der französischen Zeichnerin Claire Bretéger gedenken. Heute mit Ina Plodroch.